In dieser Folge geht es um Probleme im Referendariat, die Willkür von Fachleiterinnen und Fachleitern und nicht zuletzt um die Ansprechpartner bzw. Strategien, die man im Referendariat anwenden kann, um nicht unter die Räder zu kommen.
Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht.
Willkommen zu dieser Folge, die durchaus problematische Dinge anspricht, dessen bin ich mir bewusst. Deshalb werde ich auch versuchen, nicht nur ein einseitiges Bild zu zeichnen, möchte aber den Finger durchaus auch in die Wunde legen und das hat konkrete Anlässe. Bevor es um diese konkreten Anlässe und um die Frage geht, wie man theoretisch mit Problemen im Referendariat umgehen kann, möchte ich hier allerdings zwei Hinweise in eigener Sache machen. Zum einen habe ich vor, zumindest meinen Newsletter wieder, sagen wir mal, zumindest regelmäßiger zu bespielen. Und das mache ich deshalb, weil ich einen unfassbar tollen Newsletter von Franziska Blum selbst abonniert habe. Und ich mache das ehrlich gesagt nicht häufig, aber der ist so frisch und knackig und toll, dass mich das irgendwie dazu inspiriert hat, mal wieder mit den Newslettern anzufangen. Wenn ihr also möchtet, könnt ihr gerne bei diesem Newsletter dabei sein, einfach über den Blog eure E-Mail-Adresse angeben und ihr werdet auch nicht so oft von mir hören, versprochen. Das zweite persönliche, das ist, dass jetzt mein neues Fachbuch erscheint, Deutschunterricht digital, vom didaktischen Rahmen zur praktischen Umsetzung mit E-Book Insight heißt es da. Naja, wie das Ganze schon auch heißt, habe ich versucht, hier eine Brücke zu schlagen und zwar etwas weniger vom rein praktischen, wie bei den 33 Ideen digitale Medien Deutsch, über einen, naja, sagen wir mal, semi-wissenschaftlichen Rahmen. Semi-wissenschaftlich, deshalb, weil ich natürlich nicht in der Forschung sitze. Und das heißt jetzt sozusagen auch keine empirischen Daten zur Verfügung habe, sondern mich quasi durch einige Sekundärliteratur gewälzt habe. In dem Buch, beziehungsweise über das Buch heißt es dann, Bob Blume richtet sich mit seinem Buch an Deutschlehrerinnen, Lehramtsanwärterinnen sowie Fachleiterinnen der Sekundarstufen, die Unterricht digital erweitern möchten. Dabei schlägt er die Brücke, die zwischen Theorie und Praxis benötigt wird. Er schafft ein Grundverständnis für relevante Begriffe, ordnet didaktisch-methodische Ansätze der Nutzung digitaler Medien ein und stellt praktische Ideen und Impulse für einen Deutschunterricht vor, bei dem das Digitale selbstverständlicher Bestandteil ist. Alles Weitere könnt ihr dann selber nachlesen und ob mir das geglückt ist, das ist natürlich eine Frage, die ich nicht selber beantworten kann. Kommen wir zum Thema. Ja, ich habe selber von einem Anlass gesprochen und zwar eigentlich von zwei Anlässen, die kurz hintereinander passiert sind. Der erste war, dass mich eine fremde Nummer angerufen hat und unter dieser fremden Nummer war ein Vater, der relativ verzweifelt war. Er sprach davon, dass seine Tochter eben im Referendariat ist. Ich werde jetzt mal auf die Fächerkombination verzichten, um jetzt hier nicht zu sehr einzelne Personen identifizierbar zu machen. Aber jedenfalls habe sie eine Dokumentationsarbeit geschrieben. Das ist in Baden-Württemberg der Fall. Das ist ja auch bildungsföderalistisch durchaus unterschiedlich. Und die sei halt eben mit einer 5 bewertet worden insgesamt. Und ja, wie gesagt, er war verzweifelt und wusste nicht weiter. Seine Tochter habe immer sehr gute Noten gemacht und so weiter und so fort. Jetzt ist es natürlich nicht so, als dass es nicht vorstellbar ist, dass jemand im ersten Staatsexamen, also fachlich, sehr gute Noten macht und dann im Referendariat eben abfällt. Zumal die Situation in der Corona-Zeit natürlich auch nicht gerade sehr einfach war in einer Zeit im Referendariat, das ja für viele Personen sowieso schon sehr, sehr schwierig ist. Keine Frage. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass man sich die Frage stellen muss, wenn man beispielsweise schlechte Noten bekommen hat oder eben was nicht so gut gelaufen ist, liegt das nicht vielleicht auch an mir? Was mich wiederum einfach ins Nachdenken gebracht hat, war, dass die Tochter selbst, die dann auch ans Telefon gekommen ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie das quasi in Auftrag gegeben hat. Das hörte sich so an, als wenn einfach die familiäre Situation so schwierig gewesen ist, dass der Vater quasi auf eigene Faust recherchiert hat. Jedenfalls sagte sie mir von dieser Dokumentationsarbeit, dass sie etwas umgesetzt habe, was der Fachleiter, der für sie verantwortlich ist, von ihr eingefordert hätte. In dem Fall handelte es sich um eine Stunde, die quasi nicht direkt mit dem Kern der Gesamteinheit zu tun hatte, sondern nur am äußeren Rand war. Und der Zweitkorrektor hat eben genau dies zum Anlass genommen, ihr dann eine Mangelhaft zu geben. Ich habe mir dann auch angehört, was genau da bemängelt worden ist. Und naja, sagen wir mal so, aus dieser Rückmeldung konnte man erschließen, dass da einiges nicht, sagen wir mal, so gelaufen ist, wie der Fachleiter sich das gedacht hat. Aber die Begründung selbst hörte sich auch nicht so an, als wäre wirklich diese Mangelhaft gerechtfertigt. So, jetzt bin ich natürlich jemand, ich wurde angerufen, ich wurde digital gefunden und ich kann natürlich nicht nur keine Tipps geben in einer solchen Situation, die ja letztlich auch unter das Schulrecht fällt. Ja, Fachleiterinnen sind, wenn man so möchte, weisungsbefugt gegenüber Referendarinnen und Referendaren, sondern es wäre auch schlicht fahrlässig, einfach zu sagen, naja, mach doch mal Folgendes. Was sich nur wieder gezeigt hat hier und nochmal deshalb war es eben auch Anlass, ist eine grundsätzliche Problematik, die ich hier gerne ansprechen möchte. Zuvor möchte ich allerdings auf etwas hinweisen. Und zwar, als Referendarin oder Referendar ist man in einer Situation, in der so eine Bewertung so schlecht ausfällt, dass es auch für den Beruf letztendlich eng werden könnte, natürlich in einer absoluten Abhängigkeitssituation. Und das ist nicht ganz einfach, das Gespräch dann mit jenen zu suchen, die quasi dafür verantwortlich sind. Deshalb mein Hinweis für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, bitte sprecht immer auch mit, in Baden-Württemberg heißt das dem APR, also dem Ausbildungspersonalrat. Das sind die Vertreterinnen und Vertreter der Referendare. Die können sich auch an die Seminarleitung wenden. Die Seminarleitung selbst ist auch ein Ansprechpartner. Auch hier kann man mit der Seminarleitung sprechen. Allerdings ist mir schon auch klar, dass das nicht zwangsläufig dann zu einem Erfolg führen kann, zumal wenn man sich als Referendarin und Referendar nicht auskennt. Und deshalb jetzt hier nochmal ganz kurz vorher, es gibt auch verschiedene Rechtsberatungen, da sei vor allen Dingen die GEW genannt, die Lehrergewerkschaft, oder zum Beispiel der Philologenband. Ich kann natürlich nicht hier an dieser Stelle die Erfolgsaussichten individueller Beschwerden besprechen oder so, aber es ist für mich schon mal zumindest wichtig zu sagen, es gibt Ansprechpartner, die sich auch mit der Materie auskennen. Und das ist, glaube ich, ganz zentral und wichtig. Bevor ich jetzt auf dieses grundsätzliche Problem eingehe, möchte ich aber eine Sache natürlich ganz klar und deutlich machen. Es gibt unheimlich gute Fachleiterinnen und Fachleiter. Und vielleicht kann ich, wenn ich da jetzt gleich darauf hinleite, auch erklären, was ich mit gut meine. Das Problem erscheint eher, dass natürlich diese Qualifikation, diese Gesamtqualifikation, die sich über fachliche Klarheit, Kritikfähigkeit, Transparenz in der Erklärung und so weiter erstreckt, die darf natürlich nicht willkürlich sein, denn es nützt ja nicht dem einen Referendar, wenn er einen ganz tollen Fachleiter hat, wenn der andere eben keinen hat. Und zunächst werde ich jetzt kurz hier eine Anekdote erläutern, in der ich gerne erklären möchte, was ich unter gut oder nicht so gut verstehe. Typischerweise ist es ja so, dass die Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis auch zu einer guten Note führen kann. Ja? Ich habe jetzt aber beispielsweise in meiner Zeit im Ausbildungspersonalrat da hatten wir die Situation, dass ein Referendar, den ich für ausgewiesenermaßen für einen Experten im inhaltlichen Bereich hielte und halte, der, ich sage jetzt mal, das hatte, was man so auch pädagogisches Charisma nennt. Ja? Das kann so dahingesagt sein, aber wisst ihr sozusagen, wenn jemand das Zimmer betritt, den Seminarraum, zum Beispiel für ein kleines Referat im Pädagogikkurs und Die Mitreferendarinnen und Referendare hängen ihm quasi so an den Lippen. Also das war einfach ein ganz, ganz toller Kerl. Und keine Frage, die Lehrproben, und das macht sie ja teilweise auch fragwürdig, sind natürlich eine, sagen wir mal, sehr singuläre Situation, in der man auch was falsch machen kann. Ja? Aber dieser Mitreferendar, bei ihm lief es so, dass er quasi, ich sage jetzt mal, 9 von 10 Merkmalen des guten Unterrichts, kennen wir wahrscheinlich noch alle von Hilbert Meyer, umgesetzt hatte, aber sich innerhalb einer Sprache, auch hier werde ich mich jetzt ein bisschen vage halten, 2 grammatikalische Fehler gemacht hat. Und diese grammatikalischen Fehler, ja, hieß es hinterher von der Fachleiterin, die soll man eben nicht machen. Das geht gar nicht. Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, als wenn ich als Englischlehrer beispielsweise Informations sagen würde. Ja. Das geht halt einfach nicht. Okay, soweit so gut. Aber jedenfalls hat er sozusagen diese Stunde gemacht und hat dann aufgrund dieser 2 Betonungsfehler, entweder grammatisch oder Betonung, ich glaube, es war einmal Grammatik, einmal Betonung innerhalb von einer Doppelstunde, eine 4 bekommen. Und da fragt man sich natürlich schon, wie das sein kann und wie das überhaupt transparent gemacht werden kann. Er sprach damals davon, dass er mit seiner Fachleiterin sogar sehr sachlich das Gespräch gesucht hat und sie sagte quasi, dass das eben nun so sei und er sagte, ja, er hätte doch didaktisch aber sehr, sehr gut das gemacht und sie widersprach noch nicht mal, sagte dann aber so etwas wie, naja, die didaktische Exzellenz, die könne er ja dann auch noch in meinem Kolloquium zeigen. Was sagt uns das? Ich finde solche Fälle unglaublich frustrierend und zwar nicht zwangsläufig, weil es nicht auch Situationen geben könnte, die jemanden durchfallen lassen oder die es ermöglichen, dass jemand eine schlechte Note kriegt, sondern dass das, was eigentlich fehlt, hier nicht nur sozusagen die Transparenz ist, sondern auch die transparente Schwerpunktsetzung, so nenne ich es mal. Ja. Ich habe vor 10 Jahren ist das fast schon her, mit dem APR zusammen eine Rede gehalten, in der es eben um unser Referendariat ging. Und da haben wir schon damals gewisse Dinge, ich sage jetzt mal, angemahnt, die, wenn ich jetzt hier so Informationen bekomme, wie dieses Telefonat oder wo ich gleich noch drauf rekurrieren möchte, eine Nachricht, ja, wo wir uns damals schon sehr mit befasst haben. Ich lese mal kurz aus diesem Teil vor. Referendariat, Rede zum Abschluss des Referendariats, Jahrgang 2012, 2013. Keine Angst, ich lese nicht alles vor, sondern hier nur 2 Stücke. Übrigens, natürlich ist das hier verkürzt, man kann das auf dem Blog nochmal nachlesen. Die Wertschätzung gegenüber vielen Fachleitern, die kommt hier auch nochmal zum Tragen. Also es soll nicht, aber sozusagen hier in diesem Podcast soll es ja eben um diese Schwierigkeit gehen. Jedenfalls zitiere ich hier zugleich. Und das sagt einer von denjenigen im APR, die diese Rede gehalten haben, will ich nicht verschweigen, dass wir, gerade weil wir etwas lernen und mitnehmen wollten, immer dann enttäuscht und frustriert waren, wenn wir Zeit nur abgesessen haben und nichts oder nichts Hilfreiches gelernt haben. Es gab Dozentinnen und Dozenten, die autoritär auf Positionen beharrten, in die sie sich verrannt hatten und eigene Fehler nicht eingestehen konnten. Es gab die fast komplett 90 Minuten selbst geredet haben, nicht zuletzt über modernen, variablen, schülerorientierten Unterricht. Und es gab die schon die Beratungsbesuche als wenig angenehme Prüfungssituation gestaltet und mehr auf unsere Defizite als auf unsere Ressourcen geschaut haben. Nach dem eben ausgesprochenen Dank möchte ich damit auch sicher hohe Wünsche und Erwartungen an die Ausbilder formulieren. Methodische Variabilität, undogmatische Kritikfähigkeit und die Fähigkeit, konstruktives und wertschätzendes Feedback zu geben. Im besten Falle kommen noch Freundlichkeit und Humor hinzu. Und einen weiteren Punkt hier aus dieser Rede möchte ich hier auch nochmal zum Besten geben, und zwar hier. In Lehrproben wird Unterricht bewertet. Was aber ist guter Unterricht? Schon da wird man wohl von 10 Dozentinnen und Dozenten mindestens 10 verschiedene Antworten bekommen. Vielleicht gibt es objektiv schlechten Unterricht, aber den wird von uns nach einem Jahr Training und mit 3 Tagen Vorbereitungszeit wohl eher keiner machen. Objektiv guten Unterricht aber gibt es nicht. Na klar, es geht um fachliche, methodisch-didaktische wie auch pädagogische Kompetenzen. Ob und wie diese aber in 45 oder 90 Minuten unter Beweis gestellt werden, liegt ein ganzes Stück weit im Auge des Betrachters. Ich halte die Spielräume der Willkür, die es in jeder Prüfungssituation gibt, im Falle der Lehrproben für besonders groß, gerade weil, vor dem Hintergrund, höchst subjektiver Konzepte von gutem Unterricht gewichtet werden muss, worauf es eigentlich ankommt. Ist eine ganz normale, nicht überfrachtete, sondern realistische Stunde das Ideal oder doch in einer ohnehin künstlichen Prüfungssituation ein methodisch-didaktisches Feuerwerk, die Feiertagsdidaktik, wo Ungewöhnliches gezeigt wird? Muss der Lehrer fehlerfreies, sprachliches bzw. fachliches Vorbild sein oder kommt es eher darauf an, dass das eigenverantwortliche Lernen der Schülerinnen und Schüler zu organisiert wird, weil Wissen und Erkenntnis ja nicht mimetisch nachvollzogen, sondern konstruiert wird? Ist nicht letztlich der Aufbau einer gelingenden, motivierenden Lehrer-Schüler-Beziehung entscheidend auch für den Lernerfolg oder muss es andersrum nicht zur Fehlerbewertung kommen, wenn man auf Grundlage einer 45- bis 90-minütigen Ausnahmesituation die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrern und Schülern beurteilen will? Das sind beides Fragen, die eben in dieser Rede gestellt worden sind. Und man kann ja sagen, wenn man beispielsweise ein wenig Hetty gelesen hat, dass der Wirkungsgrad von gelingendem Unterricht ja in höchstem Maße auch auf die Lehrperson ankommt. Ich weiß, das ist ein Punkt, über den könnte man sehr lange sprechen, weil er auch in ganz unterschiedliche Richtungen hin interpretiert worden ist. Manche machten daraus quasi das Lob des Frontalunterrichts, das soll hier überhaupt nicht sein. Sondern das, was hier ja doch mal nochmal deutlich gemacht wird, ist, dass es tatsächlich auch Spielräume gibt, die in Willkür ausarten können. Nämlich gerade dann, wenn es um Schwerpunktsetzung geht. Der APR, der Ausbildungspersonalrat damals, in dem ich war, hat insistiert, dass zumindest Standards gesetzt werden. Und diese Standards, die wurden dann auch gesetzt und uns dann auch mitgeteilt. Das fanden wir super. Es gab sozusagen dann aber eine gewisse Komik. Und da möchte ich hier auch noch mal ganz kurz drauf kommen. Und das ist auch aus dieser Rede. Und damit habe ich quasi angefangen. Die ersten Teile, die ihr jetzt hört, das war quasi ein fiktiver Dialog, den ich erklärt habe. Und alles, was danach sehr gut kommt, steht da tatsächlich so. Also Referendar. Ich möchte Referendariat machen. Was muss ich denn da können? Kursleiter, das ist einfach. Sie müssen nur die Lehrproben sehr gut bestehen. Referendar, das hört sich nicht so schwer an. Was genau muss ich da machen? Kursleiter. Und jetzt die Passage aus dem sehr gut, das dann sozusagen das erste Mal eine standardisierte Transparentmachung für die Erfordernisse war. Die Leistung entspricht den Anforderungen im besonderen Maße. In allen Kompetenzbereichen liegen Leistungen vor, welche die gestellten Anforderungen klar übertreffen. Bezogen auf die genannten Kompetenzbereiche heißt dies insbesondere: stringente, konzeptionell überzeugend begründete, eigenständige und im hohen Maße kontextbezogene Planung mit prägnanten, schülergemäßen, herausfordernden Unterrichtszielen, sorgfältig durchdachte, tragfähige und motivierte Strukturierung und Organisation des Lernprozesses. Souveräne, situationsadäquat, in hohem Maße zielorientierte Gestaltung des Unterrichts, besonders überzeugender, kreativer und ökonomischer Einsatz gehaltvoller, die Schüler aktivierender Materialien, fachspezifischer Methoden, präzise, lebendige Unterrichtssprache, variationsreicher, situationsgerechter Einsatz körpersprachlicher Signale, authentisches, respektvolles, die Schüler in besonderer Weise motivierendes Auftreten, eigenständige, differenzierte und souveräne Analyse und Reflexion des didaktisch-methodischen Prozesses, kritisch-konstruktiver Umgang mit der Wirkung der eigenen Person, besonders durchdachte und professionelle Entwicklung von weiterführenden Planungsperspektiven. Und dann kommt sozusagen der Witz weiter, den will ich jetzt gar nicht erklären. Das ist dann so nach dem Motto, der Referendar sagt dann am Ende, ich mache doch lieber irgendwas mit Medien. Das Ding ist, ich verstehe das schon. Ja. Standards zu formulieren, ist immer künstlich in gewisser Weise. Ja. Trotzdem ist es natürlich schon interessant, dass ein sehr gut heißt, dass man in allen Kompetenzbereichen die Anforderung übertrifft. Man so denkt, okay, wenn was eine Anforderung ist, wie soll ich denn was übertreffen? Der eigentliche Punkt ist aber ein anderer, nämlich der, dass man sich ja sozusagen jetzt, weiß ich nicht, jetzt lege ich sozusagen genau diese Punkte Fachleiterinnen und Fachleitern vor. Und die eine sagt, in hohem Maße zielorientierte Gestaltung des Unterrichts ist für mich das Allerwichtigste. Ja? Davor steht aber situationsadäquate. Jetzt gebe ich euch ein Beispiel. In meiner damaligen Deutschlehrprobe, die Gott sei Dank für mich sehr gut ausgefallen ist, was heißt für mich, die sehr gut ausgefallen ist, habe ich mir nach, ja gut, das müssen 75 Minuten gewesen sein, also eine Viertelstunde vor Ende dieser Doppelstunde, dazu entschieden, etwas anders zu machen. Oder andersrum, etwas so zu machen, wie ich es sonst auch immer mal wieder gemacht habe. Ich habe nämlich, anstatt dass es einfach im Unterricht weiterging, weil ich das Gefühl hatte, das könnte nochmal einen frischen Impuls bringen, nach fast 2 Stunden eben mit der 10. Klasse, die Frage gestellt, jetzt kommt nochmal eine Blume-Frage oder so. Und dann habe ich gesagt, was glaubt ihr, warum ich diese Frage gestellt habe? Und das war eine Blume-Frage, weil das so in diesen Meta-Bereich ging. Natürlich habe ich gehofft, dass die Fachleiterin bemerkt, okay, Blume-Frage, das heißt, die Schüler springen darauf an, die wissen, was ich für Fragen stelle. Natürlich ist das sozusagen mit dieser Hoffnung. Aber diesen, ich nenne es jetzt mal Mut, den ich da hatte, der hätte auch fürchterlich ins Auge gehen können. Die Fachleiterin hat im Reflexionsgespräch dann hinterher dann nochmal darüber gesprochen, Blume-Frage und so weiter. Aber letzten Endes hätte sie, anstatt zu sagen, dass das situationsadäquat wirklich toll war, auch sagen können, dass es sozusagen die zielorientierte Gestaltung gesprengt hätte. Das lag völlig in ihrem Ermessen. So. Und das ist sozusagen, das ist das Problem. Ja. In einem anderen Beitrag auf meinem Blog, das Referendariat, wertvolle Erfahrung oder Fehler im System, heißt es hier, Druck bauen die Unterrichtsbesuche auf, die offiziell zwar lediglich zur Beratung dienen, aber letztlich entscheidend dafür sind, ob man im zweiten Abschnitt aufsteigt oder nicht. Im zweiten Abschnitt unterrichtet man 10 bis 12 Stunden in seiner eigenen Klasse. Schafft man diesen Aufstieg nicht, bleibt man länger im ersten Abschnitt und verdient weniger Geld. So viel zum Thema beratender Unterrichtsbesuch. Die Beratung ist bereits hier eine Beurteilung. Wir sollten uns da nichts vormachen. Für einen Unterrichtsbesuch werden übrigens ca. 20 Stunden Arbeit erwartet. Alleine das Verfassen des obligatorischen Unterrichtsentwurfs nimmt bei den meisten mindestens einen Tag in Anspruch. Unterrichtsbesuche werden in der Regel auch nachbesprochen. Die Nachbesprechung zu den Besuchen habe ich persönlich sehr positiv in Erinnerung. Viel konstruktives Feedback und deutlich formulierte Zielvereinbarungen für den nächsten Besuch. Ich kenne aber auch andere Erlebnisse. Jeder von uns hatte damit zu kämpfen, dass vor allem darauf Wert gelegt wurde, was nicht sonderlich erfolgreich verlief und welche Dinge noch besser werden müssen. Das ist für mich allerdings ein gesellschaftliches Phänomen. Wir kritisieren viel und loben wenig. Anscheinend muss man das auch als Referendar einfach lernen. Der Beitragende, der mag recht haben, dass man das lernen muss oder nicht, aber auch hier zeigt sich für mich das Problem nicht zwangsläufig in, sagen wir mal, dem hohen Anspruch oder in der Fähigkeit, Kritik annehmen zu können, denn klar, das kann man schon sagen, dass das wichtig ist, dass das gelernt werden muss. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich der Auffassung bin, dass Lehrerinnen und Lehrer dazu tendieren, ich will jetzt sozusagen Traumata nicht relativieren, aber dieses für manche wirklich traumatische Erlebnis so prägend werden zu lassen, dass dann Kritik sehr, sehr schwer fällt. Oder zum Beispiel kollegiale Unterrichtshospitation. Kollegiale Unterrichtshospitation sind erwiesenermaßen in der Schulentwicklung ein wertvoller Teil, Unterricht besser zu machen. Aber wenn man sozusagen solche Erlebnisse hat, dann möchte man das nicht mehr. Man ist geradezu, ja, wie ein verletztes Tier. Aber ich habe gesagt, das wollte ich eigentlich gar nicht, sondern der Punkt ist auch hier ein anderer, nämlich, dass diese Überlagerung, dass ein Beratungsbesuch gleichzeitig eine Beurteilung ist, ein riesiges Problem ist. Und das leitet jetzt sozusagen zu einer anderen Nachricht über, die ich bekommen habe. Die Person hat mir gesagt, dass ich das nicht konkret nennen kann, was auch schon sehr viel sagt. Da haben Leute wirklich Angst, ja. Da spricht jemand, der wirklich ganz mit ganz, ganz tollen Noten ins Ref gestartet ist und dann auch noch wirklich tolle Noten weiterhin hatte im Referendariat. Aber dann heißt es, dass halt der eine Fachleiter in die andere eine Richtung zog und der andere Fachleiter in die andere. Es entstand eine sehr, sehr belastende Situation und das führte dann dazu, dass das ja sozusagen die Person das Gefühl hatte, dass sie einfach nicht weitermachen kann und quasi kurz vorm Zusammenbruch stand. Und jetzt könnte man ja, wenn man wirklich, wenn das sozusagen das Menschenbild ist, was man pflegen könnte, sagen, naja, das ist sozusagen die Feuertaufe. Aber für mich hat das halt irgendwie nichts mit Feuertaufe zu tun, wenn die Anforderungen unterschiedlich sind. Ja, ich meine, ist schon klar. Selbst in den geisteswissenschaftlichen Fächern, wie zum Beispiel jetzt zweien, die ich habe hier, Deutsch und Geschichte, funktioniert Didaktik unterschiedlich. Ja, also ganz deutlich unterschiedlich. Ich sage nur mal so, in Geschichte, in der perfekten Geschichtsstunde, so wie ich sie damals gelernt habe, und vieles davon versuche ich natürlich auch zu übertragen, aber ich habe natürlich nicht den Druck, dass es auch perfekt gelingen muss, funktioniert Didaktik beispielsweise oftmals über einen Gegenstand oder einen Impuls, der zu einer aus Schülermunde geäußerten Leitfrage stellt. Das ist total sinnvoll, weil diese Leitfrage ein Problem skizziert, was man quasi in der Erarbeitung dann auflöst. Das ist super. Das haben wir in der Form in Deutsch aber nicht. Klar gibt es auch problemorientierte Fragestellungen, aber das Muster sozusagen eines Impulses, das eine problemorientierte Leitfrage überhaupt erst erstellen lässt, die dann wiederum die Stunde strukturiert, das haben wir halt in einem anderen Fach nicht. Also mit anderen Worten, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt, das ist ja völlig klar. Was ich nur, man muss es quasi geradezu skandalös nennen, finde, ist, dass es innerhalb der gleichen Fächer und aus meiner Sicht, und jetzt muss man vorsichtig sein, weil ich hier sozusagen kein Age-Shaming machen will oder so, liegt das daran, dass sozusagen in den unterschiedlichen Jahrgängen von Fachleiterinnen und Fachleitern sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber herrschen, was eben, ich sage jetzt mal, guter Unterricht ist, und zwar bis hinein in die Struktur. Ja, wenn wir mal so ein bisschen abstrakt bleiben, heißt das also beispielsweise, dass es den einen Fachleiter oder die eine Fachleiterin gibt, die sagt, man kann immer nur X machen und erst dann folgt Y. Und dann gibt es die nächste Fachleiterin oder den nächsten Fachleiter, der sagt das genaue Gegenteil. Und das ist so der Punkt, wo ich die verschiedenen Fäden hier zusammenführen möchte. Aus meiner Sicht ist ganz klar, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Perspektiven auf Unterricht haben. Ich meine, das fängt ja alleine schon dabei an, was für Persönlichkeiten jemand ist. Meine damalige Mentorin beispielsweise im Referendariat, die war 180 Grad anders als ich. Aber ich fand, die war trotzdem eine tolle Lehrerin. Aber die war quasi echt das genaue Gegenteil von mir in allem. Vom Fach bis hinein zur Herangehensweise an einzelne Themen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern. Aber sie war eine gute Lehrerin. Und ich habe natürlich gehofft, dass ich auch ein guter Lehrer werden kann. Was ich aber meine ist, dass eben, wenn klar ist, dass es um so eine Bewertungssituation gibt, die ja potenziell dafür verantwortlich ist, ob jemand einen Beruf dann auswählen kann oder nicht, dass dann auf alle Fälle deutlich werden muss, was die Standards sind und wie diese Standards schwerpunktmäßig bewertet werden. Und ganz ehrlich, ich würde von Fachleiterinnen und Fachleitern auch erwarten, dass sie in einem Beurteilungsgespräch nach einer Lehrprobe nicht auf ihre eigene Position beharren müssen, sondern es ist doch ganz klar, also dass in einer Situation, in der ein Referendar beispielsweise genau das tut, was sein Fachleiter ihm immer empfohlen hat. Und das kann ja von der Erarbeitungsphase zu den Impulsfragen, das kann ja jeden einzelnen Punkt betreffen, dass er dafür nicht negativ zur Verantwortung gezogen werden kann. Also indem beispielsweise eine Fachleiterin sagt, nee, ich sehe das anders und so wie ich das sehe, muss es jetzt auch gemacht werden. Das geht aus meiner Sicht nicht. Und damit endet sozusagen dieser Podcast mit diesem Plädoyer für Standards. Ich bilde mir da jetzt gar nichts ein. Ja, ist ja jetzt nicht so, als wenn mir quasi die Seminarleitungen des Landes zuhören würden und sagen würden, jawohl, weil hier ein netter oder nicht netter Lehrer uns darauf hinweist, machen wir das jetzt so. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, laut auszusprechen, dass diese Abhängigkeitssituation von Referendarinnen und Referendaren, dass da einfach aus meiner Sicht dran gearbeitet werden muss, weil wir ansonsten gute Lehrerinnen und Lehrer verlieren auf der Grundlage von eben nicht nachvollziehbaren oder vielleicht auch willkürlichen Bewertungen. Und das können wir uns ehrlich gesagt nicht leisten. Nicht jetzt, nicht später und gerade nicht in einer Situation, in der Digitalisierung, eine weitere Flüchtlingskrise und natürlich auch all die anderen Herausforderungen des Lehrerberufs gerade so virulent sind. So viel dazu. Ich bin gespannt auf eure möglicherweise Rückmeldungen. Ich freue mich wie immer über Rezensionen. Ich freue mich, wenn wir voneinander hören. Und es ist quasi mehr als ein Monat vergangen. Und ich hoffe einfach, dass ihr trotzdem dabei bleibt, das hier vielleicht abonniert, lasst und den Podcast weiterempfehlt, so ihr denn möchtet. Habt eine gute Zeit und lasst den Kopf nicht hängen, wenn es gerade mal wieder schwierig wird. Es kommen, da bin ich wirklich von überzeugt, auch wieder bessere Zeiten. Alles Gute, euer Netzlehrer Bob Blume.